Wir bringen eine kleine Gruppe von Menschen zusammen, die sich eben das Eigentum und dann aber auch die Nutzung und die Kosten so einer Ferienimmobilie teilen. Ja, für eine Million gibt es dann eben, wir nennen das The Bond. Ja, The Bond ist wirklich so ein Bond-Haus, James Bond-like. In Schweden haben wir das, das ist so 20 Minuten außerhalb von Stockholm. Da fährst du mit dem Boot 20 Minuten an deinen eigenen Bootseinleger und dann hast du da 5 Schlafzimmer, einen Pool, einen Wellnessbereich, bist auf so einer Halbinsel, aber es wirkt wirklich, als wärst du auf deiner eigenen Insel. Ja, und da kannst du dann ein bisschen James Bond-Flair genießen. Also es geht von bis.
Moin und herzlich willkommen zu einem Spezialpodcast, denn es ist eine Folge, die in zwei verschiedenen Podcast-Formaten ausgespielt wird. Einmal im Immo-Insider-Podcast und im Unternehmer-Podcast. Und ich bin sehr, sehr happy darüber, dass wir heute Nikolaus Thomale von Mindhomes zu Gast haben. Moin, Nikolaus.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Und neben mir sitzt Professor Dr. Thomas Beiler. Hättest du keinen längeren Namen aussuchen können?
Ich kann noch nichts dazu. Ich bin zwar kein Schwabe, habe aber einen schwäbischen Nachnamen. Also bei mir ist alles ein bisschen kurios gelaufen.
Genau, Thomas ist Hochschulprofessor an der Hochschule Biberach. Thomas hat auch einige Jahre in der Geschäftsführung von mehreren Unternehmen gehabt, die auch in der Immobilienwirtschaft tätig sind. Also hast du da auch deine Runden gedreht und kannst ein bisschen was dazu sagen.
Ich muss gerade lachen, das war 30 Jahre wohl, aber das ist gut, ja, einige Jahre. Jährchen. 30 Jahre, ja genau, richtig.
Genau, und was Mindhome macht, also in meinem Verständnis macht Mindhomes Co-Ownership von Luxusimmobilien. Das heißt, wenn man ein schönes, pompöses Ferienhäuschen irgendwo in Spanien in den schönsten Urlaubsregionen haben will und sagt, ja, ich will das Risiko nicht alleine tragen, sondern ich mache das mit ein paar Leuten zusammen, dann ist Mindhomes das Geschäftsmodell.
Genau, so kannst du es beschreiben. Wir würden es vielleicht noch so ein bisschen vereinfachen ja, und sagen, okay, wir bringen eine kleine Gruppe von Menschen zusammen, die sich eben das Eigentum und dann aber auch die Nutzung und die Kosten so einer Ferienimmobilie teilen. Mehr als 50% der Menschen sagen, sie träumen von einem eigenen Ferienhaus. Ne? Und also den Traum, den kann ich nachvollziehen, ja, irgendwie so ein schönes Haus am Meer oder ein gemütliches Chalet in den Alpen. Und das sind aber eben Immobilien, die wahnsinnig viel Geld kosten mittlerweile. Also gerade direkt an der Küste, direkt an der Piste, da hast du ja hohe Nachfrage, wenig Angebot und es kann auch nicht mehr viel gebaut werden. Und da sind die Preise dann eben in den letzten Jahrzehnten einfach in unermessliche Höhen gestiegen. Das können sich also oder wollen sich sehr, sehr wenig Menschen leisten. Vor allen Dingen, wenn diese Immobilien dann ja eben 80-90% des Jahres leer stehen. Ja, also das sind ja unglaublich wenige Tage, die Menschen dann tatsächlich in ihrer eigenen Ferienimmobilie verbringen. Den Rest der Zeit sind das unwirtschaftliche, unökologische und soziale Assets eigentlich. Und das ist dann so ein zweiter Grund, der die Menschen davon abhält, sich den Traum von der Ferienimmobilie zu erfüllen. Und der dritte ist Kopfschmerz. Ja? Also ihr wisst das, Eigentum verpflichtet. Und wenn ich da anreise, dann muss ich erstmal irgendwas reparieren, muss mich um irgendwas kümmern. Das hat nichts mit Urlaub zu tun. Und deswegen träumen zwar rund die Hälfte der Menschen von der eigenen Ferienimmobilie, aber weniger als 2% haben eine. Und wir bei Main haben uns eben zur Aufgabe gemacht, diese Lücke zu schließen. Ja? Und wollen es mehr Menschen zugänglich machen, mehr Menschen möglich machen, mehr Menschen ja auch irgendwie genießbar machen, eine Ferienimmobilie zu besitzen, sich diesen Traum zu erfüllen. Und das machen wir eben durch Co-Ownership.
Okay.
Also Nikolaus, deswegen schön, dass du da bist. Und manchmal ist das Leben kurios, weil wir haben dieses Jahr im Sommer, waren wir in Friaul, Italien und Slowenien, haben so eine Tour gemacht im Auto. Und du bist mir jeden Morgen um 7 begegnet, wenn ich die Kiste hochgefahren habe. Immer kamen diese spektakulären Objekte und ich habe es auf den Algorithmus geschoben. Dachte ich, okay, ich bin in Urlaub, deswegen schicken die mir jetzt geile Ferienimmobilien hoch und so. Ja, aber dass du mal hier sitzt physisch in Berlin, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, also von daher klasse.
Ja, genau. Ja, wir sitzen ja in Berlin. Wir sind aber mittlerweile in 9 europäischen Ländern und rund 25 der ja, also nachgefragtesten Feriendestinationen. Und insofern, da wo ihr da unterwegs wart, da sind wir es auch. Und dann, genau, begegnet man sich sozusagen an unterschiedlichen Orten.
Wie ist denn das Konzept von Mindhomes aus unternehmerischer Sicht entstanden? Also kamst du vorher schon aus der Immobubble? Wie bist du da rangegangen aus wirklich unternehmerischer, strategischer Sicht?
Also mein Mitgründer Fabian und ich, wir sind eigentlich beide ja im Herzen und in der Praxis Unternehmer, haben mit Immobilien lange Zeit eher so am Rande was zu tun gehabt. Wir haben in Immobilien investiert, aber haben hauptberuflich sozusagen eigentlich Unternehmen aufgebaut und vor allen Dingen Technologieunternehmen. Also Unternehmen, wo unsere Mission auch immer war, Technologie zu nutzen, um irgendein Produkt zugänglicher zu machen oder ein besseres Produkt zu einem besseren Preis anzubieten. Ja, wir sind heute alle gewohnt, dass alles innerhalb von 2 Minuten möglich ist und dass wir alles irgendwie auf dem Handy machen können. Ja, und das ist in der Immobilienbranche vielleicht generell jetzt nicht unbedingt so typisch. Ja, also das ist ja doch durchaus alles noch ein bisschen analoger und eben auch unzugänglicher. Und wir haben dann 2019, 20 haben wir haben unser letztes Unternehmen auch schon gemeinsam aufgebaut und dort haben wir das Management übergeben und wollten dann eigentlich irgendwie ein Jahr surfen gehen, das ging nicht wegen der Pandemie und dann saßen sozusagen 2 gelangweilte Unternehmer bei mir am Küchentisch und haben sich überlegt, was sie jetzt mit ihrer Zeit anstellen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen einfach wieder ein neues Unternehmen und haben dann angefangen, ja, uns verschiedene Themen anzuschauen, genau an dieser Schnittstelle zwischen unserer DNA, der, sagen wir mal, eher Technologie-DNA und dem Real Estate-Bereich. Weil wir gesagt haben, also wir wollen eigentlich das, was wir so machen und gerne machen, nutzen, um eben im Real Estate-Bereich die Zugänglichkeit zu erhöhen oder ein besseres Produkt zu einem besseren Preis anzubieten oder das einfacher zu machen. Und genau, dann ist es durchaus nicht gelogen, wenn ich sage, Ferienimmobilien haben auch uns Spaß gemacht. Ja, das ist kein Thema, wo man irgendwie, also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, also Ferienimmobilien, das finde ich total bescheuert. Ja. Und so war es halt bei uns auch. Wir konnten da eine gewisse Faszination und Begeisterung für entwickeln. Man muss auch dazu sagen, es ist auch zahlenmäßig sehr interessant als Markt. Ja. Wir reden von rund 4,9 Billionen Asset Value in Europa. Also Ferienimmobilien gibt es im Wert von ungefähr 4,9 Billionen Euro in Europa. Es sind rund 20 Millionen Immobilien und die gehören wiederum aber auch ungefähr 20 Millionen Eigentümern. Also du hast eine unglaubliche Fragmentierung. Ja, du hast anders als im Residential oder im Commercial Real Estate Bereich, da hast du ja große Investoren, da hast du große Asset Manager, da hast du große sozusagen Unternehmen, ja, die sich da Teile des Marktes sozusagen irgendwie vorgenommen haben. Das ist im Ferienimmobilienbereich nicht so. Es gibt nicht den großen Ferienimmobilieninvestor oder so. Und wir haben eben durchaus Ambitionen, sage ich mal. Ja, wollten Unternehmen mit einer gewissen Größe und Reichweite aufbauen, wollten was aufbauen, wo wir auch eine große Anzahl an Menschen mit erreichen und ein großes Problem lösen können. Und dann haben wir uns eben dafür entschieden, das im Ferienimmobilienbereich zu machen.
Ja, und kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo ihr gemeinsam euch für die erste Immobilie entschieden habt?
Ja. So,
was war das für eine Immobilie? Wie sah da der Prozess aus?
Ja, das war ein lustiger Zufall, weil ich bin zwar im Süden Deutschlands in Franken geboren, bin aber in Rostock an der Ostsee aufgewachsen. Und dann bin ich eben später in Berlin angekommen und mit Fabian habe ich dann eben die Firma in Berlin gegründet. Und wir haben dann überlegt, so jetzt erste Immobilie, naja, das sollten wir doch vielleicht irgendwo in der Nähe machen. Also so, dass wir da auch hinfahren können, wenn wir uns da jetzt drum kümmern müssen und so weiter. Und dann haben wir halt erst so Speckgürtel Berlin geguckt, aber das muss man auch ehrlich sagen, passt auch nicht zu Miteigentum, weil die Miteigentümer dann fast alle aus Berlin kommen werden, ja. Und dann war es sehr naheliegend, an die Ostsee zu gehen. So, und dann bin ich damit praktisch wieder so an meine alte Heimat. Und dann haben wir die erste Immobilie tatsächlich auf Rügen gekauft. Ein Penthouse in Prora, in dieser sehr interessanten, auch baulich und, sagen wir mal, entwicklungs- und historisch interessanten Immobilie. Polarisiert ja durchaus, ne? Also die eine Hälfte findet die ganz, ganz furchtbar und würde sich nie im Leben dort was kaufen. Und die andere Hälfte findet es aber total geil. Warum? Weil das ist ja wirklich direkt am Strand. Mhm. Ja? Und es ist eben auch, das ist auch wieder so ein Zugänglichkeitsthema. Ja? Da hast du halt sehr, 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 sehr viele sehr, 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 sehr schöne Immobilien auch. Also die haben da diese Penthäuser mittlerweile. Das sind wirklich grandiose Immobilien. Ja. Und du bist halt direkt am Strand. Ja. Das ist total genial. Und das war unsere erste Immobilie. Prora, Penthouse, ganz, ganz tolles Asset. Ja.
Ich möchte vielleicht mal so kurz, du hast schon erläutert ein bisschen, wenn man so ein bisschen mittelalt ist wie ich, kommt man mir aus dem Coworking-Space oder aus dem nicht Coworking-Space, sondern Co-Ownership-Thema. Früher hieß es ein bisschen anders. Was ist jetzt euer Schwerpunkt in dem, was ihr macht in der neuen Welt, verglichen mit der alten Welt?
Naja, die alte Welt, da gibt es im Prinzip zwei Welten. Es gibt einmal eben wirklich die klassische alte Welt, da haben Menschen sich irgendwann eine Ferienimmobilie gekauft. Mhm, genau. Ja, dafür haben sie lange gespart in der Regel oder man hat die vielleicht geerbt oder so. Mhm, ja. Genau. Und auch mit dem Erbe gehen ja die gleichen Probleme einher. Ja. Dann hast du es geerbt, dann musst du dich trotzdem drum kümmern und das kostet ja Geld. Ja. Und das dann für eine Immobilie, die eben weit weg ist und um die du dich mehr kümmerst, als du dann sozusagen dort wirklich vor Ort bist, passt da auch vielleicht viel nicht. Also das heißt, das eigentliche traditionelle Modell sozusagen ist, lange sparen, sich dann irgendwann den Traum erfüllen. Ja. Das zweite ist, das sprichst du vielleicht an, das sogenannte Timeshare. Es gab schon in den 70ern ungefähr mal so eine Welle, dass eben man gesagt hat, es gibt doch viel, viel mehr Menschen, die das sich wünschen. Ja. Jetzt ermöglichen wir denen das. Und dann konntest du dir so ein Stück Urlaub kaufen sozusagen, indem du dir so eine Beteiligung zum Beispiel an einem Hotel oder so gekauft hast. Ja. Meistens waren das große Resorts. Ja. Und Happymark kennt man vielleicht in Deutschland noch. Und das ist auch groß geworden. Ja. Das war in den 70er, 80er Jahren sehr modern. Das hat allerdings ganz, ganz viele Probleme mit sich gebracht, weil im Endeffekt hast du eigentlich Zeit gekauft. Das sagt ja das Wort Timeshare auch schon, ja, und nicht Eigentum. Du hast aber dafür bezahlt, als wäre es Eigentum. Ja. Also du hast dafür schon eine ganze Stange Geld hinlegen müssen und am Ende des Tages hast du dafür aber eigentlich nur eine Art Miete im Voraus bezahlt. Ja. So, und was wir heute machen, ist eben wirklich Co-Ownership. Also da geht es um Eigentum. Um Miteigentum an einer Immobilie. Du investierst in diesen lokalen Immobilienmarkt. Wir sind ja in Märkten aktiv, wo die Preise eben gestiegen sind, aber auch weiterhin eine sehr positive Wertentwicklung zu erwarten ist, weil es eben diesen Nachfrageüberhang gibt. Und das heißt, du investierst in diesen lokalen Immobilienmarkt. Du nimmst vielleicht Geld, was du alternativ in Miete gesteckt hättest, ja, wo du fürs Hotelgeld ausgibst oder wo du eine Ferienimmobilie bei Airbnb mietest oder so. Diese Konsumausgabe nimmst du und investierst du jetzt in eine Immobilie. Und mit dem Investment in die Immobilie geht dann auch die Möglichkeit einher, es zu nutzen. Also das heißt, da wird dann natürlich auch die gleiche emotionale Bindung bedient, beziehungsweise eben einfach dieser Wunsch, mit meiner Familie, mit meinen Freunden dort Zeit zu verbringen, meine Urlaube zu verbringen. Das ist halt möglich. Ja, so wie wenn du dir ein Auto kaufst, dann darfst du es auch fahren. Ja, so, es ist halt eben auch die Nutzungsmöglichkeit, die mit dem Eigentum einhergeht. Und das eben dann aber zu geteilten Kosten, was es rechnerisch in Europa rund 20 Mal mehr Menschen möglich macht. Okay. Ja, also du hast in Europa ungefähr 39 Millionen Haushalte, die das Vermögen haben und die Einkünfte haben, um sich so einen Anteil bei uns leisten zu können, die aber eben nicht ausreichend Vermögen haben, um sich die ganze Bude irgendwie mal eben so kaufen zu können. Ja? Und das macht, also das erhöht einfach diese Zugänglichkeit so stark.
Ich kenne das Grundprinzip ehrlicherweise vorteilsbehaftet aus den USA, als die großen Hotelkonzerne, also Sheraton, vorne eingestiegen sind. Und wir waren vor ein paar Jahren in Florida, haben so die klassische Tour gemacht und haben, ich glaube, von 5 Destinationen waren wir 4-mal in einem Hotel, für uns ein Hotel, aber eigentlich waren es ja Timesharing-Angebote. Was mich bei euch geflasht hat, also mit Fotos holt man Menschen, ihr bedient aber knallhart das Luxussegment, stimmt?
Also die Frage, was ist Luxus, stellt sich da natürlich so ein bisschen. Wir haben Immobilien, die gehen so bei ungefähr 100.000 Euro pro Anteil, also 800.000 Euro Gesamtwert der Immobilie los. Muss man dazu sagen, das sind bei uns immer All-Inclusive-Preise. Also da ist der Kaufpreis für die Immobilie drin, dann wird die Immobilie einmal vollständig aufgewertet, eingerichtet, wirklich bis zum Teelöffel auch sehr hochwertig eingerichtet. Und das ist dann alles sozusagen in diesem Anteilspreis enthalten. Ja? Aber sagen wir mal, das geht so bei 800.000 Euro Gesamtwert los. Und wir haben jetzt aber zum Beispiel gerade auch die ersten Immobilien, wo ein Anteil 800, 900.000 oder eine Million kostet. Also die Spanne ist doch recht groß. Das eine sind dann typischerweise hochwertige Apartments. Ja. Ja, man kann sagen, durchaus im Luxussegment. Ja, ein schönes Penthouse eben mit Meerblick und vielleicht irgendwie auch in einer tollen Anlage, wo es dann irgendwie einen großen Gemeinschaftspool und Wellnessbereich gibt oder so. Und für eine Million gibt es dann eben, wir nennen das The Bond. Ja, The Bond ist wirklich so ein Bond-Haus, ja, James Bond-like. In Schweden haben wir das, das ist so 20 Minuten außerhalb von Stockholm, da fährst du mit dem Boot 20 Minuten an deinen eigenen Bootseinleger und dann hast du da 5 Schlafzimmer, einen Pool, einen Wellnessbereich, bist auf so einer Halbinsel, aber es wirkt wirklich, als wärst du auf deiner eigenen Insel und da kannst du dann ein bisschen James Bond Flair genießen. Also es geht von bis.
Ja. Also ich habe gestern gerade James Bond geguckt, den letzten Teil, und dann war da auch so eine Szene so auf einer schönen Insel und dann kam da ein maskierter Mensch und wollte die dann alle umbringen. Das liefert ihr dann nicht.
Nee, genau. Bei uns geht es eher um die schönen Dinge im Leben. Und, aber vielleicht auch nochmal zu diesem Aspekt Luxus. Also es geht ja vor allen Dingen auch eben darum, dass ich mir etwas leiste, mhm, ja, für meinen Urlaub, wo ich eben eine schöne Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden verbringen kann. Und das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt im Vergleich zum traditionellen Modell. Mhm. Ich hatte auch das Glück, mit einer Ferienimmobilie in der Familie aufzuwachsen. Mhm. Die ist in Schweden auch. Ja. So ein kleines rotes Häuschen, mhm, direkt am See, ne? Also ganz klassisch. Und eben ganz typisch steht die erstens auch 80% der Zeit leer. Ja. Ja. Wenn du da hinkommst, musst du irgendwas reparieren. Und aber das ist auch so ein bisschen so die Deponie geworden für unsere ganzen Möbel aus den Studentenwohnungen, okay, und so weiter. Okay. So, ne? Also da kommt dann nochmal irgendwie ein Schrank und ein Bett rein, was irgendwo anders keinen Platz mehr hat. Ja. So, das ist einfach auch von der Einrichtung her, mhm, und so natürlich keine Immobilie, wo wir jetzt wahnsinnig viel investieren, weil wir die eben so, klar, wenig nutzen. Mhm. Ja, so. Und das ist eben in unseren Immobilien anders. Die sind wirklich bis zum Teelöffel sehr, sehr hochwertig von unseren Interior-Designern eingerichtet. Wir haben dort irgendwie hochwertigste Küchen drin, Schrammbetten, weißt du, so Hotel-Grade-Betten. Ja, ja. Und das macht schon auch dann was Luxuriöses, mhm, natürlich. Gerade eben in einer Ferienimmobilie, wo du das vielleicht nicht investieren würdest, wenn du sie alleine besitzt.
Ja. Als wir uns kennengelernt haben, erste Call, warst du im 17. Bundesland, kann ich mal sagen, und hast ein bisschen geflucht zum Thema, wow, ich habe heute so viele Pools angeschaut. Also, ich stelle mal die Frage mal seriöser. Was ist im Rahmen eurer Due Diligence, was sind für dich jetzt eigentlich so diese Punkte, wo du sagen musst, das ist wichtig für unser Produkt?
Ja, also einmal wie im Immobilienbereich generell, Lage, Lage, Lage. Ja. Ja, wir fokussieren uns zum einen natürlich auf die klassisch sehr guten und wertnachhaltigen, mhm, und also auf die Lagen, die eine positive Wertentwicklung versprechen, mhm, aufgrund von Nachfrage, ja, Angebot und so weiter. Zweitens ist für uns bei der Lage wichtig, dass das ganzjährige Destinationen, okay, sind, ja, also dass das Destinationen wie Mallorca, du, ja, hast gerade angesprochen, sind, wo du eine 8-9 Monate Hauptsaison hast, mhm, wo du aber auch außerhalb der Hauptsaison eine wirklich fantastische Zeit, klar, verbringen kannst, weil dort die Infrastruktur trotzdem gegeben ist, weil du gut anreisen, abreisen kannst, weil Restaurants noch offen haben, weil es noch Aktivitäten gibt, die ich dort sozusagen machen kann. Ja. Das ist wichtig für die Lage, und bei uns ist auch eben generell Infrastruktur wichtig. Also wir würden jetzt nicht, auch wenn das vielleicht wirtschaftlich die tolle Opportunität ist, in so das 1-Euro-Dorf in Italien, ja, okay, investieren. Okay. Ja. Es hat ja einen Grund, dass das nur 1 Euro kostet, und ein Grund davon ist eben, dass da einfach auch noch keine Infrastruktur ist. Mhm. Das mag vielleicht in 10, 20 Jahren anders sein, aber wir brauchen für unser Geschäftsmodell und für unsere Miteigentümer einfach auch eine gewisse Infrastruktur vor Ort. Also das gucken wir uns an, und dann gucken wir uns natürlich die Immobilie selbst an und machen dort eine sehr intensive Due Diligence drauf. Mhm. Eine rechtliche Due Diligence, eine technische Due Diligence. Und gerade das Thema rechtlich ist wichtig. Also technisch, klar, ne, guckst du dir den Baustandard an. Da muss man aber auch dazu sagen, da sind in den Feriendestinationen häufig auch mittlerweile sehr, sehr hochwertige Bauunternehmen, mhm, die dort also wirklich gute Arbeit leisten. Mhm. Oder wir machen eben eine sehr aufwendige Aufwertung. Ja, bei der rechtlichen Due Diligence, da ist dann häufig sozusagen irgendwie das Thema, dass du eben dich in einem anderen Land befindest, also andere Rechtslage erstmal, ja, und dort sind dann andere Sachen legal oder illegal als hier, mhm, ja, und dort hat man vielleicht aber auch vor 20 Jahren noch irgendwie 2 Augen zugedrückt, mhm, ja, wenn du da irgendwie den Hühnerstall ins dritte Schlafzimmer, mhm, umgebaut, mhm, hast oder so. Heute fliegen sie mit Drohnen über Mallorca und, mhm, messen die Pools nach. Okay. Ja, also das heißt, da muss man bei der Due Diligence eben sehr, sehr genau hingucken. Und da ist auch ehrlicherweise, sorry to say, aber völlig egal, was dir der Makler erzählt, weil der weiß es häufig auch nicht. Okay. Der kann ja auch nicht für jede, ja, ja, Immobilie, okay, eine so intensive Due Diligence machen. Das heißt, du guckst dir die Immobilie an und musst dann aber eben mit einem technischen Gutachter, mit einem Rechtsanwalt, vielleicht mit einem Architekten oder einer Architektin da durchgehen, ja, mhm, und das wirklich ganz, ganz genau nachprüfen. Ich sag mal so, ich würde es auch machen mittlerweile, wenn ich die Immobilie privat kaufen, okay, würde, ja, weil, wie gesagt, da wird jetzt mit Drohnen und so weiter geprüft, mhm, ob das so ist, dann musst du rückbauen, dann brennt das Ding ab, dann ist es nicht versichert, mhm, und du kannst es nicht neu aufbauen und so weiter, also das hat alles wirklich auch Konsequenzen. Früher hätte man vielleicht gesagt, so privat, naja, Gott, ne, ist ja egal, okay, das würde ich jetzt auch schon nicht mehr so machen, aber wir als institutionellere, mhm, Anbieter, ja, müssen da natürlich extrem genau hingucken, mhm, und veräußern dann an unsere Miteigentümer ja eben auch einen geprüften Anteil und können eben sagen, ja, da ist wirklich alles in Ordnung, und zwar egal, in welchem Land du da jetzt investierst.
Okay. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe zeitlang in München gearbeitet und die sind am Freitag immer Richtung Tirol gefahren. Mhm. Hat dann zugeführt, dass Tirol verboten hat, in Anführungsstrichen, und die Regulatorien sehr hochgestellt hat. Also das heißt, die haben am Schluss die Mülltonnen kontrolliert. Mhm. Was wieder die Reaktion war auf das Thema, es gibt eine Agentur, die füllt die Mülltonnen, damit so aussieht, als wären die da. Also das mag immer kurios klingen, aber genau dieses rechtliche Thema. Ich bin Deutscher, kaufe mir einen Anteil. Wie läuft das eigentlich von einer steuerlichen rechtlichen Seite oder regulatorischen Seite vielleicht sogar.
Ja. Genau, also kann man so ein bisschen abschichten. Also es gibt einmal die regulatorische Seite und da ist ganz interessant, dass du in manchen europäischen Regionen ja mittlerweile als Nicht-EU-Bürger gar nicht mehr kaufen kannst. Ja. Ja. Innerhalb der EU haben wir eine Freizügigkeit, das heißt, mir kann eigentlich keiner verbieten, in Spanien oder in Italien ein Haus zu kaufen. Aber ich sag mal schon als Brite, hast du jetzt seit dem Brexit teilweise eben im Tirol beispielsweise nicht die Möglichkeit, eine Immobilie zu kaufen. Darfst du einfach nicht, weil du kein EU-Bürger bist. Miteigentum ist aber möglich, weil da kann ich gar nicht mehr als ein Teil sozusagen erwerben und das ist möglich. Das ist so ein Beispiel. Mhm. Das zweite regulatorische Thema ist eben die Frage, wie darf ich es nutzen? Und da kommen wir in so einen Bereich rein. Ja, warum haben sich denn diese Regionen da so gegen gewehrt? Die haben ja vor allen Dingen ein Problem mit dem Leerstand. Ja. Ja? Also die haben eigentlich ein Dilemma. Die sind auf der einen Seite abhängig vom Tourismus. Mhm. Ja? Das ist auf Mallorca so, das ist eben in Kitzbühel so. Ja? Ja. Die leben vom Tourismus auf der einen Seite. Ja. Aber auf der anderen Seite hat der Tourismus seine Schattenseiten. Mhm. Und zwar einmal den Massentourismus. Ja? Das merkst du auf Mallorca, da sind eben dann viele Destinationen, sind dann eben in den Off-Seasons extrem leer und in den High-Seasons komplett überfüllt. Mhm. Ja, das ist das Problem mit dem Massentourismus. Mhm. Und der hinterlässt seine Spuren. Und das ist ein Problem für die Locals. Das zweite Problem ist der Leerstand. Das ist das Gegenteil. Ja, das sind Immobilien, die im Preis so gestiegen sind, dass sich kein Local das mehr leisten kann, dort zu wohnen. Ja, das heißt, der Wohnraum für die Locals wird knapp auf der einen Seite. Und diese schönen Häuser stehen aber 80% des Jahres leer. Das ist das kalte Bettenproblem. Mhm. So, und in diesem Dilemma befinden sich jetzt sozusagen diese Destinationen. Die müssen einerseits eben irgendwie touristisch aktiv sein, weil davon leben sie, ja, wirtschaftlich. Aber die haben eben diese Nachteile, mit denen sie irgendwie kämpfen müssen. Und wir finden, und das merken wir auch in den Gesprächen mit den lokalen Regierungen und Verantwortlichen und so weiter. Wir finden, dass Miteigentum eigentlich so eine perfekte Kombination oder Lösung ist, weil du löst einerseits das Leerstandsproblem. Mhm. Ja, unsere Immobilien werden 80-90% des Jahres genutzt. Und auf der anderen Seite hast du es aber eben auch nicht mit Massentourismus zu tun, sondern mit Menschen, die wirklich in diese Destination investieren, die dort regelmäßig hinkommen, immer wieder kommen, denen auch der Erhalt der Authentizität dieser Destination am Herzen liegt. Und jetzt zurück zum Thema Regulatorik. Also die Regulatorik hat halt eben vor allen Dingen angesetzt, eben, sagen wir mal, die Exzesse zu verbieten. Okay. Also leere Immobilien, wenn eine normale Wohnimmobilie jetzt als Ferienimmobilie missbraucht wird und plötzlich leer steht, das verbieten sie. Das ist im Tirol dieses Freizeitwohnsitzthema. Genau. Ja. Und da achten sie drauf. Und da würde ich auch jedem empfehlen, nicht die Müllagentur zu suchen, weil das löst das Problem am Ende nicht. Und du machst dir halt genau auch da keine Freunde mehr. Und auf der anderen Seite wird eben zum Beispiel die illegale kurzfristige Vermietung verboten. Ne? Mhm. Haben wir jetzt gerade wieder in Barcelona das Thema, haben wir auf Mallorca und in den Balearen 66.000 illegale Ferienwohnungen, die dort sozusagen vom Markt genommen worden sind. Und das ist das Regulatorische, da muss man drauf achten. Ja, wenn ich zum Beispiel vermieten möchte, dann brauche ich wirklich eine Immobilie mit einer Vermietungslizenz. Okay. Wenn ich die als eigene Ferienimmobilie nutzen möchte, dann muss die wirklich auch diese nutzungsrechtliche Genehmigung dafür haben. Da kannst du nicht mehr Shishi machen irgendwie. Aber wir merken eben, dass dieses Miteigentum dann so ein bisschen so eine ausgleichende, perfekte Mitte eigentlich einnimmt. Ja.
Gehen wir mal zu den Zielkunden. Man hat ja so Vorteile von wegen, alle wollen immer Weihnachten und Ostern. Gut, die Amis eher Thanksgiving und die Chinesen eine goldene Woche. Also jede Nation hat da so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Wie ist es bei euch? Was ist so der, Erika Max Mustermann hat man früher gesagt, der typische Zielkunde?
Ja, also der ist eben bei uns recht divers. Mhm. Ja, im Sinne von, wir haben Menschen, die das geht schon so Anfang 30 los. Ja, ja, okay. Ich muss eben nicht mehr warten, bis ich mit 50, 55 irgendwie so typischerweise mir das ausreichende Kapital angespart habe, sondern ich kann das auch schon deutlich früher machen. Das sind also teilweise junge Pärchen, vielleicht sogar noch ohne Kinder. Ja. Mhm. Und das geht aber hoch bis 70, 80. Okay. Ja, so. Also die einfach mal erstmal Altersspannbreite ist sehr, sehr breit. Ja. Dann ist es so, das sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Mhm. Ja. Das geht irgendwie von Unternehmern und Unternehmern über Ärzte, Architekten und so weiter. Also ja, gut verdienende Menschen, aber eben, ich sag mal so, die oder auch Young Professionals, die eben noch nicht das unglaublich hohe Vermögen haben, wo es völlig egal ist, ob der da jetzt nochmal 2-3 Millionen irgendwie auf Mallorca liegen lässt. So, ja. Und dann ist es so, die kommen mittlerweile aus, ich glaube, fast 30 Ländern oder so. Mhm. Ja, und genau, okay. Da hast du natürlich auch nochmal Unterschiede in dem Wunsch nach der Nutzung. Mhm. So zu deiner Frage, da geht es ja vor allen Dingen darum, jeder möchte irgendwie zu den eigenen Wunschzeiten die Immobilie jetzt nutzen. Und dafür sorgen wir, oder dass das möglich ist, machen wir, indem wir eben einmal ganzjährig fokussiert sind. Okay, ja, also Immobilien, wo das also auch attraktiv ist, auch im Oktober oder November mal Zeit zu verbringen. Dann zweitens bringen wir eben Miteigentümer mit komplementären Nutzungsbedürfnissen zusammen. Also Familien mit schulpflichtigen Kindern, die in den Schulferien reisen müssen. Und Menschen, die eben zum Beispiel keine Kinder haben oder wo die Kinder schon aus dem Haus sind und die dann typischerweise in den Schulferien gar nicht reisen wollen. Und dann haben wir eine smarte Reservierungs-App. Da kannst du 2 Tage bis 2 Jahre im Voraus reservieren und bekommst dann sozusagen so die Zeiten zugeschlüsselt. Und da hast du in 75% der Fälle können wir eine Reservierungsanfrage sofort bestätigen. Das heißt, du bekommst im Umkehrschluss für ein Achtel der Kosten 75% dessen, was du bekämst, wenn du die Immobilie ganz bezahlen müsstest. Ja, das ist ein Kompromiss, den die Menschen eingehen, aber den gehen sie gerne ein, weil das sagen wir mal, Kosten-Nutzen-Verhältnis halt total fair ist. Ja,
kurz einmal zum Verständnis, ist es denn so, dass in dieser Zeit, also dass halt auch Leute, also jetzt wie ich, dort einfach das buchen können, reservieren könnten als Ferienhaus, oder ist es wirklich nur unter den Eigentümern?
Ach so, ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben sowohl Immobilien, die ausschließlich von den Eigentümern und Eigentümerinnen genutzt werden können, und dann haben wir auch Immobilien, die haben eine kurzfristige Vermietungslizenz. Und dort sind die Miteigentümer selber dann vielleicht 2-3 Wochen im Jahr da und den Rest der Zeit geben sie in die Vermietung. Dann übernehmen wir die Vermietung für die Miteigentümer und dann kannst du auch sozusagen als Nicht-Miteigentümer dort dich einmieten, wie ein Airbnb im Prinzip.
Da kommen wir mal auf das Schweden-Thema. Ich noch mal persönlich zurück. So, ich liege auf meinem Pool, ich sehe eure Werbung, passiert real, ja. Wie geht ein Prozess dann los? Also ich krieg aufs Knöpfchen und was passiert dann?
Ja, genau. Also du bist eben online auf uns aufmerksam geworden. Wir fragen dich dann typischerweise, wo du jetzt genau und was du jetzt genau so suchst. Ja? Weil wir sind ja eben mittlerweile in sehr vielen Ländern und Destinationen. Wir haben eben kleine, große, mittelgroße Immobilien. Und je nachdem, was du eben auch suchst, können wir dir, sagen wir mal, eine passende Selection zur Verfügung stellen. Da kommen jede Woche, jeden Monat neue Immobilien dazu. Ja, vielleicht ist jetzt gerade nichts dabei, dann vielleicht in einem Monat oder so. So, und dann schicken dir unsere Berater eben nach und nach so passende Immobilien. Die kannst du dann auch besichtigen, sowohl live vor Ort als auch durch virtuelle Besichtigung oder Videobesichtigung. Und ist ganz interessant, rund ein Viertel unserer Miteigentümer ist nicht hingereist, sondern hat das eben rein virtuell gemacht, weil eben zum Beispiel auch diese ganzen technischen Prüfungen und so weiter schon gemacht sind, weil du das im Prinzip kannst du es auf dem Papier kaufen. Ja. So, dann schaust du dir das also an, dann diskutierst du noch ein bisschen mit deiner Frau wahrscheinlich und dann habt ihr euch irgendwann geeinigt, was es sein soll, und dann kannst du mit wenigen Klicks Miteigentümer werden. Okay. Wir haben ein rechtliches Setup geschaffen, was einerseits sicher ist und eben wirklich dein Eigentum eben auch im Ausland sichert, was auch die Miteigentumsrechte untereinander ganz gut regelt, sodass da sozusagen auch die Miteigentümer untereinander keine Fragen haben. Ja, du weißt genau, was da dich erwartet, und die anderen wissen es auch. Aber es ist eben auch sehr schnell möglich. Also du kannst literally jetzt auf deinem Handy Miteigentümer werden und morgen anreisen. Gut.
Ja. Thomas, let's go.
Ja, ich fahre ja 4 Stunden zurück mit Zug später. Mal gucken, was passiert.
Genau.
Schweden hat mich getriggert. Muss ich mal gucken. Ja.
Habe ich dann irgendein Mitspracherecht? Also zum Beispiel Ausstattung oder so weiter? Oder nehmt ihr diesen Teil auch ganz bewusst ab, um irgendwie das Haare raufen von den ganzen Miteigentümern irgendwie schon auszuklammern? Und die nächste Frage, sind es immer schon bestehende Projekte, die sozusagen schlüsselfertig übergeben werden? Oder gibt es auch Neubauprojekte, wo wirklich noch irgendwie Mitspracherecht vielleicht doch ist?
Also wir machen sowohl Immobilien, die also Bestandsimmobilien sind und die wir dann aufwerten, einrichten und so weiter, als auch Neubauimmobilien. Auch die werten wir dann auf oder richten sie eben fertig ein. Ja. Unsere Miteigentümer kaufen dann etwas, was eben schon fertig ist, schlüsselfertig ist. Ja. Und das heißt, die wissen ziemlich genau, was sie da kaufen. Und da kannst du dich dann natürlich auch dagegen entscheiden. Kannst sagen, also das Sofa hier gefällt mir nicht, deswegen möchte ich diesen Anteil an dieser Immobilie nicht kaufen. Also es zwingt dich keiner dazu, jetzt ein bestimmtes Objekt mit einer bestimmten Einrichtung und so weiter zu erwerben. Insofern hast du ein Mitspracherecht, indem du dich eben einfach für oder gegen eine bestimmte Immobilie entscheidest. werden kannst. Und dann haben wir sogenannte Co-Buyer. Das sind Miteigentümer, die sich ganz, ganz früh für eine Immobilie entscheiden, zu einem Zeitpunkt, wo wir die Immobilie selber vielleicht noch gar nicht angekauft haben. Und mit denen setzen wir uns auch zusammen. Ja? Und dann machen unsere Interior Designer einen Vorschlag und der ist dann typischerweise schon sehr gut. Aber dann können die durchaus auch mal nochmal eine Möglichkeit wahrmachen zu sagen, ja, also wir haben zum Beispiel dadurch in einigen Immobilien drei unterschiedliche Kaffeemaschinen. Ja? Okay, weil okay. Also der eine möchte eben eine Siebträgermaschine, ja, der andere irgendwie Filterkaffee und der dritte irgendwie eine Nespresso-Kapsel-Maschine. So, und das ist dann häufig auf die Co-Buyer zurückzuführen, wo dann einer gesagt hat, ach, es wäre schon schön, wenn ihr nochmal irgendwie das und das mit anschafft.
Vielleicht dann nochmal eine geografische Frage. Ihr seid in vielen Ländern mittlerweile aktiv. So während der Pandemie immer dieses Montenegro kam da hoch. Montenegro. Was ist denn so next? Was kommt als nächstes am Horizont hoch für dich in deiner Planung?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wir werden natürlich ganz, ganz viel auf andere Destinationen angesprochen, als die, die wir sozusagen heute schon haben. Mhm. Sind aber eben immerhin auch schon 25, damit kannst du schon eben eine ganze Menge abdecken. So. Und dann kommen immer wieder Menschen und sagen, hey, wie wär's denn mal hiermit, wie wär's denn mal damit? Ehrlicherweise haben wir uns häufig recht bewusst dann auch gegen bestimmte Destinationen entschieden. Und damit will ich gar nicht sagen, dass diese Destinationen nicht gut sind, sondern die passen dann vielleicht einfach zum Beispiel nicht so gut zum Miteigentum. Okay. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir sind zum Beispiel nicht aktiv in Griechenland. Mhm. Wir finden Griechenland fantastisch. Ich liebe Griechenland. Ja. Und ich glaube auch, dass es einige griechische Submärkte gibt, die auch aus einer Immobilieninvestmentperspektive sehr, sehr attraktiv sein können. Das, wo Griechenland interessant ist, ist aber häufig auf den Inseln. Ja? Und dort hast du eben schon noch eine sehr starke Saisonalität, muss man eben sagen. Okay, ja? Okay. Und das ist dann eben für uns einfach nicht so gut passend, weil dann hast du wieder eine viel kleinere Saison, wo du eben mehrere Miteigentümer irgendwie zu ihrem zu ihren Wunschzeiten in die Immobilie bringen kannst. Also Griechenland, fantastisch. Ja? Aber vielleicht nicht ganz perfekt geeignet für Miteigentum, was nicht ausschließt, dass wir das nicht auch machen, aber es ist jetzt jedenfalls nicht irgendwie morgen auf der Roadmap. Wir sind ja jetzt gerade nach Portugal expandiert, wir sind nach Kroatien expandiert und das sind ja genauso, ich würde mal sagen, Tier-2-Märkte, wo die Preise auch noch andere sind, ja, wo noch viel entwickelt wird, wo du also auch viel Neubau hast und auch hochwertigen, guten Neubau hast. Und wenn du da so guckst, so in Portugal an der Algarve oder in Kroatien an der Adria, da entwickeln sich die Immobilienmärkte eben auch sehr, sehr attraktiv. Ja. Und da sind wir jetzt gerade, haben wir gerade gestartet.
Okay, prima. Du hast ja schon mal kurz gesagt, Thomas könnte jetzt, wenn er seine Brieftasche zückt, könnte er direkt Co-Owner werden, so quasi jetzt. Wie sieht der konkrete Prozess jetzt aus, weil ich glaube, die Leute, die hier zuhören, ist auch ein kaufkräftiges Publikum. Und zum anderen, was müssen die für Unterlagen bereit haben, damit sie das jetzt wirklich literally jetzt machen können?
Ja, also das ist tatsächlich ein sehr kurzer oder schneller Prozess, wenn man das denn möchte. Du bekommst von uns Vertragsunterlagen zugeschickt. Wir führen unsere Miteigentümer auch nochmal durch die Verträge durch. Da haben wir dann so Experten, die diese Verträge einfach mal erklären, weil das sind natürlich dann doch irgendwie gewichtige Dokumente sozusagen. Dann hast du eine 14-tägige Widerrufsfrist, weil du als Verbraucher kaufst, und da darfst du dir das gerne auch 14 Tage nochmal überlegen. Und anschließend zahlst du deinen Kaufpreis und dann wirst du eingetragen als Miteigentümer. Und da ist dann auch noch mal kurz ein Notar involviert. Du musst aber nicht selber zum Notar und dort irgendwie dir 2,5 Stunden was vorlesen lassen auf Italienisch oder so. Das macht das sozusagen schon mal deutlich einfacher. Und dann kriegst du Zugang zu unserer App und kannst dort eben dann sofort eine Reservierung tätigen für deine Immobilie. Ja.
Okay, relativ straightforward.
Ja.
Nikolas, es hört sich ja wie so eine richtige Love-Story an, wie so eine richtige Success-Story, aber was waren dann so auf dem Weg dahin, also da, wo ihr jetzt seid, so die größten Kopfschmerzen oder die eine Punkt, wo du sagen könntest, das war der große Tiefschlag und was habt ihr als Mein Homes aus diesem Tiefschlag irgendwie gelernt?
Ja, also ich glaube, Erfolg von so einer Firma oder generell sieht ja immer im Rückspiegel irgendwie linear aus, aber unterwegs ist es dann doch ein ganz schöner Rollercoaster und wir sind auf jeden Fall in den letzten Jahren auch durchaus schwere Zeiten gegangen. Wir hatten natürlich mit unserem Modell eigentlich so mit ziemlich jeder Makrokrise zu tun, die es in den letzten Jahren in Europa so gab. Ne? Also als wir angefangen haben, war Pandemie, da konnte keiner reisen. Ja? Dann irgendwie Krieg in Europa. Ja? Die Menschen haben sich irgendwie gedanklich mit anderen Dingen als mit ihrem Urlaub oder mit Ferienimmobilien beschäftigen wollen. Dann Zinserhöhung, Inflation, ja, Baukrise, all diese Themen, das sind alles Themen, die uns ja einfach so Eisbucket-Challenge-mäßig immer irgendwie so direkt über den Kopf gegossen worden sind und uns eben auch immer als Geschäftsmodell direkt betroffen haben. Das hat es nicht leicht gemacht. Es gab auch ganz, ganz, ganz viele, die uns immer wieder gesagt haben, ne, das klappt nicht, ne? Das werdet ihr nicht schaffen. Uns hat das tendenziell eher angespornt, würde ich mal sagen. Ja? Dem wollten wir es halt zeigen und uns selber auch irgendwie. Und das andere, was das sicherlich Gutes mit sich gebracht hat, ist, dass wir, ich würde sagen, schneller zu einem besseren Unternehmen geworden sind. Du machst in so einer Gründungs- und Aufbauphase wahrscheinlich immer Fehler, wir auch. Und da gehen immer Sachen zu Bruch und wo gehobelt wird, fallen Späne. So, ja. Aber wenn du sozusagen dann gezwungen dazu bist, irgendwie dich auch neu zu erfinden, weil halt eben Makro irgendwie dir da Steine in den Weg legt, die sonst vielleicht nicht ja, so dir im Weg gelegen hätten, dann, also uns hat es jedenfalls dazu gezwungen, uns extrem viel Gedanken darüber zu machen, wie wir diese Firma genau aufbauen, damit es trotzdem nachhaltig erfolgreich wird. Und ja, ich würde sagen, wir haben uns da dann an der einen oder anderen Stelle halt auch neu erfinden müssen. Wir haben das Modell zum Beispiel mittlerweile sehr asset-light aufgezogen. Also am Anfang sind wir halt losgegangen, die erste Immobilie, die haben wir Cash gekauft und haben die dann über die Zeit abverkauft. Das war halt in der Zeit von niedrigen Zinsen auch noch irgendwie ein gängiges Modell. Ja, da konnte man sich das leisten. Das kannst du dir jetzt heute halt nicht mehr leisten. Also mussten wir uns auch überlegen, okay, wie finanzieren wir jetzt die ganze Party eigentlich? Und ein Teil davon ist eben dieses Co-Buyer-Thema. Ja? Also das, was ich vorhin gesagt habe, als du fragtest so, ja, kann ich da irgendwie mitentscheiden? Das haben wir am Anfang ausgeschlossen, weil wir für uns sozusagen die ganzen Operations halt vereinfachen wollten. Haben gesagt, friss oder stirb. Ja, unsere Interior-Designer haben das perfekt gemacht. Wenn dir das nicht gefällt, ist in Ordnung, aber das nimmst du bitte so, wie es da steht. Aber genau, dann mussten wir halt auch voll ins Risiko gehen. Ja, stell dir vor, wir hätten dann nicht so viele gefunden, denen es gefällt. Ja. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, das Risiko können und wollen wir jetzt nicht mehr gehen mit den höheren Zinsen und so weiter. Also wir nehmen Co-Buyer mit rein. Wir nehmen Leute mit rein, die mit uns zusammen ankaufen. Und natürlich dürfen die dann auch mitentscheiden. Ja. Und das erhöht dann so ein bisschen unsere Komplexität. Dann genau müssen wir uns mit denen abstimmen und so weiter. Aber im Ergebnis macht es das Modell sozusagen deutlich asset-lighter. Ja. Und so haben wir an verschiedenen Stellen, würde ich sagen, einfach dazugelernt und hart dran gearbeitet. Das Team hat einen unglaublichen Job gemacht die letzten Jahre und die Company ist dadurch ja schneller zu einer besseren Company geworden.
Und wenn du jetzt schaust, was ihr besonders richtig gemacht habt, also wenn ich denke jetzt so an eine Marketingstrategie oder so an einen Hebel, wo ihr gesagt habt, hey, das könnte strategisch sehr viel Sinn machen und den habt ihr umgelegt und das hat gut funktioniert.
Ja, also den gibt es ehrlicherweise nicht, sondern genau, das ist mittlerweile ein relativ großes Team und die haben da alle so wie so kleine Zahnrädchen in so einem Uhrwerk irgendwie tragen die da ihren Teil zu bei. Und wie in so einem Uhrwerk, wenn so ein Zahnrädchen fehlt, dann geht die ganze Uhr halt auch nicht. Ne? Also da kann man leider nicht sagen, dass sozusagen, also eigentlich ist alles, was wir machen, ist irgendwie so, hat so diese Bedeutung, aber es gibt nicht so diesen Magic Trick. Mhm. Was aber sicherlich schon auf eine gewisse Art und Weise ein Magic Trick ist einfach die grundsätzlich dieses Thema Co-Ownership, würde ich sagen. Das macht so viel Sinn. Und ich muss ganz offen zugeben, vor 10 Jahren kannte ich das nicht, habe ich da nicht drüber nachgedacht, war mir das nicht klar, sondern da habe ich auch nur in diesen Kategorien gedacht, ja, irgendwie, ich spare, bis ich irgendwie 55 bin, dann kaufe ich mir so ein Haus. Ja, so. Oder ich kann mir das irgendwie nie leisten und muss also immer mieten oder so. Also für mich gab es auch diese Welt einfach nicht. Mhm. Aber jetzt, also auch gerade so, wie wir das machen, managed. Also das bedeutet nicht nur Co-Ownership, sondern wir kümmern uns um alles im Hintergrund. Ja? Das macht so viel Sinn. Wie gesagt, mein Vater, der ist immer die ersten 2 Wochen im Urlaub irgendwie damit beschäftigt gewesen, irgendwas zu reparieren. Ja? Das hat ja nichts mit Urlaub zu tun. Mhm. So, das macht so viel Sinn, diese Themen auszulagern, ja? Wenn es doch um Urlaub geht. Auch generell, wir bauen ja ein Netzwerk auf. Ja? Das heißt, du kannst jetzt mittlerweile Miteigentümer auf Mallorca sein, aber Immobilien in dieser ganzen Main, in diesem ganzen Main-Netzwerk nutzen. Ja, da gibt es einen Urlaubstausch, nennen wir das. das ist eine Form von Flexibilität des Eigentums, die ist bisher nicht da gewesen. Du kannst Anteile umtauschen. Du kannst uns Anteile zurückgeben, so wie du ein paar Schuhe online bestellen kannst und zurückschicken kannst, kannst du bei uns einen Anteil an einer Immobilie zurückgeben. Ja? Mhm. Das nennen wir Zufriedenheitsgarantie. Und stell dir das mal vor mit klassischen Immobilien. Gibt's nicht. Ja? Wir haben mittlerweile rund ein Viertel unserer Miteigentümer hat einen zweiten oder dritten Anteil gekauft. Also die scheinen irgendwie zufrieden zu sein mit dem, was sie da gekauft haben. Das ist für uns natürlich ein schönes Zeichen. Aber auch die, die diversifizieren jetzt plötzlich an einer Stelle, wo sie vorher nicht diversifizieren konnten. Die investieren ein Budget in unterschiedliche Märkte, ja, wo sie vorher nur in einen Markt hätten investieren können. All diese Sachen, das macht so viel Sinn. Ja? Mhm. Und also klar, ist es meine Firma, deswegen natürlich verkaufe ich das in Anführungsstrichen und bin davon überzeugt, aber ich bin davon wirklich überzeugt.
Machst du auch gut.
Und das ist vielleicht eher so der Magic Trick. Das ist auch keiner, wo ich sagen kann, den haben wir uns ausgedacht, sondern das ist halt, liegt halt einfach irgendwie so an diesem Modell. Ja? Mhm. Und da muss ich sagen, da bin ich auch immer wieder selber überrascht von, ja, wie viel Sinn das macht. Ja.
Nikolaus, wir sind persönlich gestartet. Jetzt erlaubt nochmal eine persönliche Frage zum Schluss von Immo Insider. Wofür bringst du eigentlich den Urlaub?
Also ich bin selber Miteigentümer auf Mallorca,
okay.
Habe dort mit meiner Frau zusammen einen Anteil an einer schönen Finca. Mhm. Die ist recht weit weg von irgendwie jedem urbanen irgendwie Raum. Ich lebe ja sonst in Berlin und meine Frau ist Fotografin und lebt zur Hälfte auch ungefähr in Paris. Also wir sind immer in Großstädten eigentlich unterwegs. Und dort haben wir Ziegen und Hühner und ansonsten keine Nachbarn. Und das ist so unser Traum- und Wunschort. Ja.
Und du holst dann das Ei aus dem,
genau, aus dem Stall. Genau, und da gibt es frische Eier und das hat irgendwie einen ganz anderen Charme als unser sonstiges Leben. Ja.
Meine Abschlussfrage wäre noch, wen könntest du uns hier als nächsten Gast vors Mikro setzen, wo du denkst, so, der hat unternehmerisch was geleistet oder wäre ein spannender Gesprächspartner?
Also wen ihr unbedingt mal einladen müsst, ist die Christine Diempuelo. Das ist die Gründerin von der Deutschen Dienstrat und eine fantastische Unternehmerin. Auch gleichzeitig die Präsidentin des Verbands der Deutschen Unternehmerinnen. Eine wahnsinnig charismatische und intelligente, aber eben auch sehr, sehr spannende Unternehmerin und Mittelstandsunternehmerin. Die kommt aus Schweinfurt, aus meiner alten Heimatstadt, wo ich auch geboren bin. Das haben wir letztens festgestellt und seitdem bin ich ein absoluter Fan von ihr und die kann spannende Geschichten erzählen.
Ja. Okay, Nikolaus, vielen Dank. Im Vorgespräch habt ihr mal sowas fallen lassen, dass ihr auch irgendwie bis zu 1.000 Euro der Reisekosten übernehmt. Kannst du das mal ganz kurz erklären?
Genau, also wir würden euren Hörern gerne ein kleines Weihnachtsgeschenk machen, wenn sie eine unserer Immobilien besichtigen wollen. Ja, dann würden wir ihre Reisekosten zu dieser Besichtigung von bis zu 1.000 Euro übernehmen. Dann müssen Sie uns einfach nur sagen, dass Sie von diesem Angebot hier im Podcast gehört haben und dann kümmern wir uns darum. Und wenn Sie dann Miteigentümer werden, dann erstatten wir Ihnen 1.000 Euro Ihrer Besichtigungsreisekosten.
Gut, also vielen lieben Dank, Nikolaus. Thomas, ich bedanke mich bei dir und du dich bei mir.
Vice versa, genau. Nochmal vielen Dank, dass du da warst, weil das ist immer so spannend. Wir laden ja ab und zu mal exotische Persönlichkeiten ein. Exotischen Anführungsstrichlein, weil man das Podcast nicht sieht. Und das war echt fantastisch, weil man lernt ja durch sowas mehr wahrscheinlich wir über dich als über uns. Aber deswegen ist es fantastisch. Nochmal vielen Dank.
Ja, danke für eure Zeit und viel Erfolg auch mit den jeweiligen Podcasts und euren Unternehmen.
Dankeschön.